Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Dienstag, 22. Juni. Es ist 7.07 Uhr und damit höchste Zeit für Stand jetzt.
Für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm. Schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit uns dabei seid am Welttag des VW Käfers. Ich muss da immer an Jürgen Klinsmann denken. Eigentlich mein Traumauto immer gewesen. VW Käfer Cabrio, so eins wie der Jürgen hatte damals. So ein blaues mit einem, ich glaube, einem hellen, beigen Dach hatte er, glaube ich. Ne? Das tolles Auto. Irgendwie das Dänemark unter den Autos. Klein, aber fein und liebenswert.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, meine Eltern hatten mal eine ganz kurze Zeit auch einen Käfer und ich meine, das ist einfach ein Kultauto, oder? Also das der Volkswagen Nummer 1 in den Messehallen unter dem Funkturm in Berlin vorgestellt damals. Also das ist schon, das Auto ist eine Legende.
Definitiv. Meine Eltern hatten auch eins, auch einen blauen, aber kein Cabrio und es war leider vor meiner Zeit. Als ich geboren wurde, wurde, glaube ich, ein Polo angeschafft.
Naja gut, also ist sicherlich jetzt rein qualitativ auch keine schlechte Wahl, aber rein visuell ist natürlich der Käfer viel, viel schöner mit seinen blinzelnden Augen. Ach herrlich, tolles Auto.
Hast du auch ein Traumauto, sonst außerhalb des VW Käfers?
Sehr, sehr, sehr gute Frage. Das würde jetzt wahrscheinlich zu großkotzig wirken, aber ich habe eine Leidenschaft für Porsche. Werd mir nie einen leisten können, deswegen wird es immer eine Leidenschaft bleiben. Ich glaube, die geht dann vielleicht auch ein bisschen verloren, wenn man ihn hätte. Und von daher würde ich das jetzt mal mit ins Feld bringen, der 911er. Und am liebsten auch so ein ganz alter, das ist natürlich auch ein Kultauto. Aber da sind wir ja fast schon wieder beim VW Käfer, nur eine andere Preisklasse. Aber es ist
eben, so ähnlich. Sieht ähnlich aus, gleicher Motor irgendwie. Naja, zumindest die gleiche Motorenfamilie, aber es ist schon irgendwie was Tolles. Und ich glaube, preislich nähert sich das auch an. Alter Porsche, alter VW Käfer, dann so richtig, das ist beides nicht unbedingt bezahlbar.
Ja, allerdings. Ja, aber als Kind habe ich ganz gerne Dudu gesehen. Ja, also du kennst du noch der verrückte Käfer?
Natürlich.
Herrlich. Ja, natürlich. Herrlich.
Ja. Jimmy Bondi. Ah gut, wir schweifen jetzt komplett ab.
Komm, gucken wir lieber mal auf die Themen, die Stand heute. Die Stand heute. Ja, super. Ja,
heute
die Stand
sowieso.
Jetzt. Die Stand jetzt und zwar heute das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Endlich wieder 82 Millionen Bundestrainer. Leon Goretzka freut sich über die neue EM-Euphorie im Land.
Timo Boll spricht vor dem Start der Tischtennis-Europameisterschaft heute über seine ansteigende Form.
Und vor dem letzten EM-Gruppenspiel, damit sind wir nochmal beim Fußball, klären wir auf, daran hapert es aktuell bei den Engländern.
Außerdem gibt es natürlich wieder unsere Stand-Jetzt-Dreierkette mit den Gewinnern und den Verlierern des Tages, den Geburtstagskindlern und wir blicken zurück in die Sportgeschichte. Was passierte am heutigen Tag?
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages für euch, eine, die sich allerdings quasi von selbst beantwortet, aber die Antwort darauf, die kann man eigentlich nicht oft genug aussprechen. Sollte sich der Fußball noch klarer und deutlicher gegen Diskriminierung und Hass in jeder Form positionieren?
Also wir finden ganz klar, ja, genau das ist auch die Aufgabe des Fußballs. Tut er ja auch immer mal wieder. Aktuell bei der Europameisterschaft durch das Niederknien gegen Rassismus, die Regenbogen-Kapitänsbinde bei Manuel Neuer und so weiter. Aber diese Positionierung ginge natürlich noch viel klarer und ginge auch viel deutlicher, muss man ehrlich gestehen.
Und dass im Fußball eben noch mehr getan werden müsste, das finden eben nicht nur wir, sondern auch ZDF-Kollegin Claudia Neumann. Und da es in dieser Frage keine zwei Meinungen gibt, bringt sie ihren Standpunkt auch mal alleine jetzt zu Gehör, stellvertretend für uns alle in so etwa 40 Sekunden.
Also erstmal ist der Fußball ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Ne? Er hat eine große Strahlkraft, deswegen ist das sehr ungefiltert und wird viel über den Fußball transportiert. Ich finde, dass er immer noch nicht dieser Verantwortung ausreichend gerecht wird. Die Bemühungen sind da, werden immer deutlicher. Ich würde mir noch mehr ein wirklich glaubhaftes und nachhaltiges Leben dieser Werte wünschen. Oft kapriziert es sich auf irgendwelche Kampagnen und wenn dann irgendein Vorfall ist, dann fehlt mir das konsequente Handeln. Aber darauf kommt es dann an. Ne? Wenn diese Fälle von Rassismus, von Homophobie oder Frauenfeindlichkeit aufkommen, dann muss man sie in jedem Bereich unserer Gesellschaft, aber speziell im Fußball, finde ich, sehr deutlich markieren und sehr konsequent handeln, damit sich endlich was ändert.
Danke, Claudia Neumann. Heißt also, Regenbogenarmbänder weitertragen, weiter knien. Aber es bitte nicht bei diesen Gesten dann auch bewenden lassen, sondern auch aktiv immer wieder die Stimme erheben und sich gegen Hass und Diskriminierung positionieren. Und den Worten, wie sie zum Beispiel auch Leon Goretzka gestern auf der PK der Nationalmannschaft nochmal gebracht hatte, auf jeden Fall Taten folgen lassen. Immer und immer wieder.
Wir haben das Gefühl, dass es eigentlich nicht so wirklich ein streitbares Thema ist, aber möglicherweise habt ihr ja doch eine andere Meinung oder vielleicht wollt ihr auch einfach noch etwas dazu beitragen. Also, was denkt ihr? Tut der Fußball genug gerade richtig viel oder doch zu wenig? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer, an die 0331 298 5028 0331 298 5028 und ganz wichtig, bitte sendet an diese Nummer nur eine Sprachnachricht. Beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt, dann bitte eurem Namen und dann gerne eurer Meinung.
Stand jetzt aktuell.
Leon Goretzka ist wieder voll einsatzbereit. Nach seinem Kurzeinsatz gegen Portugal könnte der Bayern-Profi gegen Ungarn jetzt am Mittwoch sogar den angeschlagenen Thomas Müller vielleicht in der Startelf ersetzen. Und er hat auch gemerkt, dass die Stimmung im Land nach dem 4:2 gegen Portugal richtig gut wieder ist und das beflügelt Goretzka natürlich, das nimmt er gerne mit.
Nach diesen schwierigen 1,5-2 Jahren für das ganze Land, glaube ich, ist es einfach schön, dass wir jetzt mal wieder 82 Millionen Bundestrainer haben und nicht 82 Millionen Virologen.
Und diese 82 Millionen Bundestrainer, die haben Stand jetzt natürlich wenig Grund zu meckern, anders als noch nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich und das freut Goretzka, aber er warnt auch.
Wir haben jetzt einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht. Trotzdem haben wir jetzt erst ein Spiel gewonnen von 3 und eins bereits verloren. Dementsprechend wissen wir, in was für einer Situation wir uns befinden und wollen natürlich das letzte Gruppenspiel gewinnen. Gar keine Frage.
Und dann vielleicht ja auch mit ihm, wie eingangs angesprochen, für den angeschlagenen Müller. Goretzka ist jetzt sowas wie ein Hoffnungsträger, der sich bewusst für die wichtigen Aufgaben im Laufe des späteren Turniers geschont hat, sagt er.
In dem Bewusstsein, dass das Turnier für uns auch noch etwas länger gehen wird, weil davon bin ich zu 100% überzeugt, habe ich dann auch die, wie gesagt, schwierige Entscheidung getroffen, lieber nochmal 2-3 Tage intensiv zu arbeiten, um auch im ersten Spiel eben aus der Spielbelastung noch rauszubleiben, um mich auf dieses noch lange Turnier vorzubereiten und fühle mich jetzt eigentlich auch bereit, wie gesagt, voll anzugreifen.
Angestachelt von der guten Stimmung in der Allianz Arena natürlich.
Die Atmosphäre im Stadion, also ich weiß gar nicht genau, wie viel es aktuell sind, aber gefühlt singt da jeder dreimal so laut. Es fühlt sich an, als wäre das Stadion ausverkauft und die Stimmung ist wirklich außergewöhnlich. Aber man hat schon das Gefühl und bekommt auch immer von Freunden und Verwandten berichtet, dass im Land eine gewisse Euphorie herrscht und das macht uns natürlich alle total stolz und freut uns brutal.
Aber so eine Euphorie kann natürlich auch schnell wieder ins Gegenteil sich verkehren, wenn es gegen Ungarn nämlich eben nicht laufen sollte. Aber nach dem Remis der Ungarn gegen die Franzosen ist die DFB-Elf natürlich gewarnt, oder, Lukas Klostermann?
Ja, es wird auf jeden Fall kein einfaches Spiel. Die Mannschaft aus Ungarn steht sehr kompakt, defensiv eigentlich stark, bei Standards offensiv auch gefährlich. Und natürlich wollen wir das Spiel sehr gut angehen, wir wollen es gewinnen. Um uns keine Gedanken zu machen, wie wir jetzt uns platzieren und weiterkommen.
Und wie das funktionieren kann, das erklären wir euch dann morgen noch ausführlich hier bei Stand jetzt auf meinsportpodcast.de. Hört rein bei uns und hört auch rein in die Europa-Tour-Tour, unseren täglichen EM-Podcast in Kooperation mit den Kollegen von 90plus. Und da erfahrt ihr natürlich nochmal alles Wissenswerte, auch von gestern Abend, den berauschenden 4:1 Sieg der Dänen über Russland, den Sieg der Belgier gegen die Finnen und natürlich auch das Weiterkommen der Österreicher, der Achtelfinaleinzug unseres Nachbarlandes Alters. Dann selbstverständlich bei den Kollegen Jannik Meyer und Moritz Knorr und ihren Gästen und Experten von 90plus.de.
Interview.
Mit 9-monatiger Verspätung startet heute die Tischtennis-EM in Warschau. Deutschland geht mit einem 11-köpfigen Aufgebot und zahlreichen Titelambitionen an den Start. In 4 der 5 Wettbewerbe, da gehören Vertreter des DTCB zum engeren Favoritenkreis. Allen voran natürlich Rekordeuropameister Timo Boll, auch mit 40 Jahren. Er hat sich nach der Corona-Zwangspause und langwierigen Rückenproblemen in der Form langsam wieder stabilisiert, sieht sich selbst auf dem Weg zurück. Und wie gesagt, er gehört zum Kreis der Titelanwärter bei einer EM mit vielen Unbekannten. Und darüber hatte Boll kürzlich auch unserem Partner, dem Sportinformationsdienst SID, im Interview berichten können. Und in diesem Interview, da hatte Boll allein schon den Flug nach Warschau als ein lange vermisstes Erlebnis charakterisiert.
Ja, ich bin seit 1,5 Jahren, glaube ich, gar nicht mehr geflogen. Also international habe ich gar kein Turnier mehr gespielt, nur innerhalb von Deutschland halt für einen Verein.
Jetzt aber die Rückkehr auf die europäische Bühne. Wie steht's denn da um seine Form?
Ja, dadurch, dass ich ja sehr, sehr wenig trainiert habe die letzten Monate, eigentlich immer nur versucht habe, irgendwie so ein bisschen das Gefühl zu bekommen für den Sport, war halt einfach nur so das Nötigste. Und klar, da war ich okay, habe die meisten meiner Spiele auch gewonnen. Aber ich habe schon gewusst, das ist nicht der Timo Boll, der ich an der Platte sein möchte. Aber jetzt, wo ich auch ein bisschen intensiver trainiere, wo ich gute Trainingspartner auch habe, geht die Formkurve schon steil nach oben. Also das spüre ich schon. Da lande ich auch mal ganz gute Trainingssiege gegen meine Kollegen, ja, die ja europäische Spitze sind.
Und mit wem hat sich Boll da in der Pause gebettelt?
Jonathan Groh, Patrick Franziska war jetzt hier bei mir in meinem Heimatort und haben so eine kleine intensive Woche gemacht. Und da ist schon gespürt, ja, dass ich von Einheit zu Einheit besser werde. Und da habe ich auch mal den einen oder anderen Satz gewinnen können. Ja. Und das sind schon ja Top-Leute in Europa.
Patrick Franziska, natürlich auch einer, der sich als Außenseiter im Einzel, aber vor allem im Doppel mit Boll und im Mixed mit Partnerin Petrissa Solja Chancen auf einen Titel ausrechnen darf. Aber für Boll ist die EM auch sowas wie eine Art Generalprobe und ein willkommener Testlauf für die Olympischen Spiele.
Ich meine, rein sportlich gesehen gar nicht so schlecht, da mitzuspielen, auch im Hinblick auf Olympia, einfach um nochmal einen guten, langen Wettkampf vorher zu haben. Das habe ich ja eigentlich immer moniert, dass mir das gefehlt hat bei allen Olympischen Spielen. Von daher gut für mich, einfach als Vorbereitung im Hinblick auf Olympia.
Olympia als Fernziel, die EM direkt vor der Brust. Vom 22. bis 27. Juni steigt diese Europameisterschaft in Warschau. Timo Boll war das mit einem kleinen Ausblick im Interview mit dem Sportinformationsdienst SID.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Die Stand jetzt. Dreierkette.
Wer sind die Gewinner und die Verlierer des Tages? Wer sind die sportlichen Geburtstagskinder? Und was passiert am heutigen Tag in der Sportgeschichte? Wir nennen das Stand jetzt Dreierkette und die gibt's jetzt.
Top und Flop.
Top des Tages sind Vaterfreuden, wie jetzt im Hause Usain Bolt. Da freut sich nämlich über die Geburt seiner Zwillinge, San Leo und Thunder. Die haben das Licht der Welt erblickt und komplettieren jetzt das Bolt'sche Triple, ein Jahr nach der Geburt der ältesten Tochter Olympia Lightning. Herzlichen Glückwunsch also an den stolzen Papa und die stolze Mama Cassie Bennett.
Und Flop des Tages sind komische Babynamen. Nee, das wäre mir jetzt ein bisschen zu böse. Ja. Flop, das ist aber, das sind schon kuriose Namen, aber gut.
Ja, Olympia Lightning, ja. Aber gut, das ist, wer so erfolgreich ist, muss man sagen. Ja, genau.
Es passt. Thunder und Lightning, das passt ja auch hervorragend zusammen, wie der Leo da reinpasst. Das weiß ich jetzt noch nicht genau, aber da denken wir irgendwann nochmal drüber nach. Aber kommen wir zum Flop des Tages. Sind natürlich nicht die Babynamen, sondern ist die UEFA zum einen für die Untersuchung gegen die Regenbogenbinde von Manuel Neuer, auch wenn sie am Ende eingestellt wurde. Flop wegen des Verbots der Münchner Regenbogenstadionbeleuchtung und Flop auch, weil sie ja, sich in den Ruf bringen, vor üblen Diktatoren zu kuschen bzw. sich ihnen sogar an den Hals zu schmeißen. Denn so könnte man das alles auch zusammen mit dem Druck auch interpretieren, den der Verband offenbar auf England ausübt, um eine Erhöhung der Zuschauerzahlen in Wembley und damit Ausnahmeregelungen inmitten der größer werdenden Bedrohung durch die Delta-Variante des Coronavirus zu erpressen. Stattdessen Endspiel in Budapest, weil Orban alles möglich macht. Leute, es ist schon sehr floppig.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern. Und stellvertretend gibt's jetzt hier ein paar besonders prominente sportliche Geburtstagskinder.
Wir haben uns mal für Craig Alexander entschieden. Dem gratulieren wir herzlich zum 48. Der australische Triathlet hat Geburtstag. Craig war vor allem um das Jahr 2010 herum einer der besten Triathleten der Welt. 2007, da wurde er Ozeanienmeister. 2008, 2009 und 2011, da gewann er jeweils den Ironman auf Hawaii. Und er steht auf dem 4. Platz der besten Liste australischer Triathleten über die Ironman-Distanz.
Seinen 46. Geburtstag feiert heute Andreas Klöden, der Ex-Radsportler vom Team Telekom. Lange war er Edelhelfer von Jan Ullrich, später dann auch die Nummer 1 im Team. Er gewann 2000 die Gesamtwertung bei Paris-Nizza und bei der Baskenland-Rundfahrt. Er fuhr später dann für Astana und gewann mit dem kasachischen Team ein Mannschaftszeitfahren bei der Tour de France. Das war im Jahr 2009.
Natürlich ihm herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Craig Alexander, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und allen anderen Geburtstagskindern des Tages gratulieren wir natürlich auch nicht nur den Sportlichen, auch den Nichtsportlichen. Ihr solltet alle schön den Tag genießen und euch feiern und feiern lassen.
Heute in der Sportgeschichte.
Was passiert ist so alles Sportliches an einem 22. Juni? Dazu kommen wir Stand jetzt.
Genau, heute jährt sich der zweite EM-Titel einer deutschen Fußballnationalmannschaft zum 41. Mal. 1980, da gewann die DFB 11, damals trainiert von Jupp Derwall, an eben diesem 22. Juni in Rom den Titel. Dank zweier Tore von Horst Rubisch im Endspiel wurde Belgien mit 2:1 geschlagen. Ja, und der Pokal eingesammelt.
Wir bleiben bei großen Geschichten aus dem Fußball. 1986 erzielte Diego Maradona im Viertelfinale der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko beim Spiel zwischen Argentinien und England 2 Tore. Das WM-Tor des Jahrhunderts, muss man sagen. Ein furioser Sololauf über das halbe Feld und dann noch das mit der Hand. Argentinien zog dadurch ins Halbfinale ein, wurde später auch Weltmeister und Maradona prägte dann das heute noch so geflügelte Wort oder die Aussage, es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes.
Analyse.
Sie haben noch nicht so richtig überzeugt, die Engländer bei der EM 2020. Heute sind sie gefordert im 3. Gruppenspiel. 2 Spiele, 1 Sieg und 1 Remis. Und nur ein eigenes Tor. Das ist die bisherige Ausbeute der Three Lions. Lassen wir uns diese Leistungsstand jetzt mal einordnen von Chris McCarthy. Chris ist England-Experte von unserem Partner 90plus.de. Und die machen ja mit uns zusammen auf meinsportpodcast.de auch den EM-Podcast Europa Tour Tour. Chris, wie würdest du denn die bisherige Vorstellung der Engländer charakterisieren?
Ja, frustrierend, konservativ und insgesamt einfach sehr enttäuschend. Man hat in England nicht unbedingt erwartet, dass man jetzt Europameister wird, aber das Halbfinale sollte es dann schon sein. Man war sich klar, dass die Mannschaft jung ist, unerfahren und auch so ein bisschen so ein paar Schwächen hat. Auch bei Gareth Southgate gab es so ein paar Fragezeichen. Aber die ersten 2 Spiele waren dann schon sehr ernüchternd und deswegen herrscht jetzt schon, die Stimmung kippt langsam in England. Man hinterfragt die Entscheidungen des Trainers, man hinterfragt die Herangehensweise des Trainers und die Mannschaft steht jetzt vor dem letzten Gruppenspiel unabhängig vom Achtelfinaleinzug schon gehörig unter Druck, auch jetzt endlich mal zu überzeugen.
Und wo liegen die Gründe aus deiner Sicht für diese wenig überzeugenden Auftritte?
Ja, die Gründe, da ist man sich relativ einig in der Presse und bei den Experten. Southgate lässt deutlich zu konservativ agieren. Wenn man die Mannschaft sieht, da sieht man, dass da sehr, sehr viel offensives Potenzial in der Mannschaft steckt, gerade im offensiven Mittelfeld, Mason Mount, Phil Foden, Sterling, Grealish, Sancho nicht mal in der Mannschaft gewesen bisher. Das sind ja alles Namen, die für Offensivfußball stehen, für Dynamik stehen, für Kreativität stehen und vorne natürlich den perfekten Stürmer mit Harry Kane, der die Dinger auch verwandelt. Aber Southgate schafft es nicht wirklich, diese PS auf den Rasen zu bekommen, beziehungsweise es gibt Zweifel, ob er das überhaupt will. Man hat das Gefühl, die Handbremse ist gezogen, man möchte keine Risiken eingehen. Southgate galt schon vor dem Turnier als sehr pragmatisch und zurückhaltend und vorsichtig. Aber es scheint die Mannschaft schon mittlerweile sehr zu hemmen. Wenn man sich die Spiele anschaut, gegen Kroatien beim ersten Spiel, die Anfangsviertelstunde, da war Intensität auf dem Platz, da war Zug nach vorne, da war es ein bisschen wilder, aber die Chancen waren da. Und mit zunehmender Spieldauer wurde es dann gemächlicher, ruhiger, kontrollierter. Und schon waren die Chancen weg. Und gegen Schottland war das relativ ähnlich, sogar noch schlimmer. Klar, die Schotten haben gut verteidigt, leidenschaftlich verteidigt, aber England geht einfach zu wenig Risiko ein, gerade im Ballbesitz. Und ja, man sieht zum Beispiel im zentralen Mittelfeld Declan Rice, Calvin Phillips, sehr gute Fußballer, spielen ihre Rolle auch sehr gut, aber sie sind auch sehr gehemmt. Gerade Declan Rice hat bei West Ham deutlich mehr Verantwortung, wagt viel mehr Dribblings und Vorstöße. Das bringt das defensive Konstrukt des Gegners so ein bisschen aus dem Gleichgewicht. Und bei England hat man das Gefühl, er darf nur zur Seite passen, nach hinten passen und sehr ausgewählte, vorsichtige Bälle nach vorne spielen. Und das ist dann einfach zu wenig. Es fehlen die Bälle in die Schnittstelle, es fehlen die dynamischen Läufe nach vorne in die Box. Es fehlt die Direktheit im Spiel. Es ist alles zu brotlos, zu konservativ und zu vorsichtig. Und das sind so die Hauptgründe, die England momentan hemmen.
Und die dann vielleicht auch Harry Kane hemmen in den letzten 11 Länderspielen. Hat er nur 2-mal getroffen. Der Mann, der zuvor ja eine richtige Tormaschine war, der hat aktuell noch, vorsichtig ausgedrückt, relativ viel Luft nach oben. Obwohl er sagt, er sei fit und die Wechselgerüchte um ihn würden ihn gar nicht belasten. Also sagt er zumindest. Aber wie erklärst du dir denn das Leistungsloch, in dem er sich befindet?
Insgesamt liegt es, glaube ich, auch so ein bisschen in der Spielweise. Klar, Harry Kane wirkt schlichtweg langsamer, behäbiger als in der Saison. Kann natürlich auch Ermüdungserscheinungen sein, aber es könnte auch taktisch sein. Bei Tottenham hat Harry Kane in der letzten Saison eine etwas tiefere Rolle gespielt, hat sich oft auf die Zehen fallen lassen, hat dort auch sehr überzeugt, hat erstmals in seiner Karriere eine fantastische Anzahl von Assists beigesteuert und hat seine Spielintelligenz dann doch ein bisschen mehr in Szene setzen können. Also es ist einer der wenigen positiven Nebenerscheinungen der Mourinho-Ära. Und ja, man hat es vor dem Turnier so ein bisschen als potenzielle Stärke und Geheimwaffe der Engländer gesehen, dass Harry Kane diese Rolle auch bei den Three Lions füllen würde. Aber jetzt hat man so ein bisschen das Gefühl, das geht überhaupt nicht auf. Man hat nämlich, anders als bei Tottenham, sehr viele kreative Mittelfeldspieler, sehr viele Spielmacher. Und Harry Kane lässt sich immer wieder fallen. Und man merkt dann, es fehlt diese Anspielstation in der Box. Wenn man sich die Statistiken anschaut, Harry Kane bekommt sehr, sehr wenige Bälle im Strafraum, hat sehr wenig Ballkontakte im Strafraum. Und dementsprechend fehlt dann dieser Spieler vorne, der auch die Chancen verwandeln kann. Wenn ein Spieler keine Tore macht und viele Chancen hat und diese alle verschießt, dann ist das kaum ein Problem, denn man weiß, er kommt in die Situation, er wird seine Dinger schon machen. Aber Harry Kane bekommt nicht mal die Chancen. Und das ist das große Problem bei England. Das ist das große Problem in seinem Spiel. Und ich denke, England wäre gut beraten, beziehungsweise Southgate wäre gut beraten, Harry Kane seine altmodische Mittelstürmerrolle zu geben. Das würde ihm das Leben leichter machen. Harry Kane, er müsste weniger nach hinten arbeiten, weniger investieren und sich auf seine guten alten Stärken verlassen, Abschluss, Ballannahme etc. ablegen und den vielen offensiven Talenten, die man im Mittelfeld hat, die Spielmacherrolle überlassen. Und diese Spieler hätten dann natürlich auch endlich diesen Zielspieler, um zum Torerfolg zu kommen.
Um Gruppensieger zu werden und auch im Achtelfinale dann Heimrecht in Wembley zu haben, bräuchte es jetzt für die Engländer heute einen Sieg gegen Tschechien. Chris, wie kann denn das gelingen? Was muss England ändern?
Ja, man hört es schon raus. Wie gesagt, Harry Kane mit einer simpleren Stürmeraufgabe betreuen, ihn einfach vorne in der Box walten lassen und Unruhe stiften und somit den Zielspieler geben. Aber wie gesagt, auch diese Grundphilosophie des Spiels: Southgate muss die Handbremse lösen, er muss England spielen lassen, gemäß den Stärken der Mannschaft und der Spieler. Er soll Sterling, Foden, Mount etc., sie sollen sie selbst sein, sie sollen das Risiko eingehen, kreativ sein und nicht immer nach Schema F über die Außen gehen, auf die Außen ablegen und den Außenverteidiger reinflanken lassen, sondern einfach auch mal den Ball in die Schnittstelle suchen. Das sind die Bälle, die Harry Kane bei Tottenham öfter bekommt, bei England kaum. Und ja, einfach offensiveren Fußball spielen, denn die Mannschaft kann es, da liegen die Stärken. Und Southgate muss diesen passiven und zu sicheren Ansatz einfach beiseite schieben. Und dann könnte man sogar mit einer Art Befreiungsschlag, hört sich übertrieben an, aber wenn man gegen Tschechien dann mal überzeugenden Offensivfußball spielt und das einfach mal probiert, könnte das auch richtig viel Rückenwind für das verbleibende Turnier geben.
Chris McCarthy von 90plus mit seiner Einschätzung zur englischen Nationalmannschaft vor dem letzten Gruppenspiel heute gegen Tschechien. Mehr von den Kollegen von 90plus.de hört ihr übrigens im Europa-Tour-Podcast zur EM hier auf meinsportpodcast.de oder überall, wo es Podcasts gibt.
Das bringt der Sporttag. Stand jetzt.
Ja, bleibt uns noch die Vorschau auf den Sporttag. Wir haben ein paar Fakten zur Europameisterschaft für euch zusammengetragen.
Ganz genau, nämlich zu den Spielen des heutigen Tages. Es sind nur zwei, 21 Uhr ist also Anstoß zum Beispiel beim Duell zwischen Kroatien und Schottland. Und da haben wir ein paar Fakten dazu. Kroatien ist gegen Schottland nämlich in den bisherigen 5 Begegnungen noch sieglos. Es gab 3 Remis und 2 Niederlagen aus Sicht der Kroaten. Und in keinem dieser 5 Spiele fielen jeweils mehr als 2 Tore. Also das wird eine torarme Geschichte heute Abend.
Was würdest du denn sagen, wie geht's denn aus?
Ja, torarm, 1-1.
Alles klar. Also, okay, ohne Sieger, Kroatien schlägt nicht Schottland, nein?
Nein.
Man weiß es nicht.
Glaube ich nicht.
Okay, alles klar. Naja, ich guck mal, ich würde jetzt mal das Pendel Richtung Kroatien schwingen lassen, aber gut. Ja, schauen wir mal auf die nächste Begegnung, die ja fast so ähnlich anmutet, ne? Kroatien-Schottland, jetzt haben wir Tschechien-England. Das ist das Duell allerdings auch um den Gruppensieg, Malte.
Genau, Tschechische Republik hat in ihren 3 Spielen in Wembley gegen England 9 Tore kassiert und nur 2 geschossen, 1 Remis geholt, 2 Niederlagen kassiert. Das war in den Duellen gegen England und ihr einziges Spiel bei einem großen Turnier in Wembley, beim großen Turnier, war das Finale der Euro 96. Da erinnerst du dich sicherlich auch noch an den Finalgegner.
Na allerdings, sie verloren mit 1-2 nach Verlängerung gegen die deutsche Fußballnationalmannschaft.
Oliver Bierhoff mit dem ersten Golden Goal der Fußballgeschichte.
Ja, ersten und damit irgendwie dann auch fast schon wieder letzten. Wurde ja dann auch wieder relativ schnell gekappt sozusagen die ganze Nummer. Gucken wir mal auf die Engländer. Also Englands 0-0 unentschieden gegen Schottland am 2. Spieltag. Das war das 17. torlose Remis für die Engländer bei großen Turnieren, also bei Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften. Die meisten aller Nationen Engländer, die sind die Minimalisten, muss man sagen, ja.
Dabei sind auch die Schotten eigentlich die Geizigen, aber die Engländer, die können ja auch eben mit Toren zumindest geizen. Also funktioniert irgendwie. Und Gareth Southgate, der Nationaltrainer der Engländer, der steht auch noch im Mittelpunkt. Der wird nämlich sein 57. Spiel als englischer Nationaltrainer leiten. Und damit kommt er dann exakt auf die gleiche Anzahl an Länderspielen als Trainer wie auch als Spieler. Jeweils 57. Das ist jetzt auch was Besonderes. Und er ist vor allem der erste Engländer in dem Amt des Nationaltrainers, der sowohl als Spieler als auch als Trainer mehr als 50 Länderspiele bestritten hat. Krass.
2 Engländer sind übrigens nicht dabei, muss man sagen. Chilwell und Mount haben sich in Isolation begeben müssen, weil sie mit dem positiv Corona getesteten Schotten Gilmer Kontakt hatten.
Ganz genau. Deshalb wird er auch sicherlich sich über die Aufstellung noch ein paar Sorgen machen müssen. Nicht, dass da vielleicht noch einer in Isolation kommt, weil der gute Gilmour stand ja auf dem Platz und umarmt haben ihn viele. Also mal gucken, was da noch nachkommt. Stand jetzt sind es eben nur Chilwell und Mount. Ja, und dann gibt es noch Tennis, ne, am heutigen Tag.
Ja, in Bad Homburg wird gespielt. Es ist ja ganz selten, dass es in Deutschland Rasenplatzturniere gibt. In Bad Homburg hat man jetzt wieder eines installiert, und zwar der Frauen. Also auch da, es gibt übrigens, was ich jetzt erfahren habe vom Deutschen Tennisbund, für Donnerstag noch Tickets. Wenn also jemand dort gerne hin möchte, da kann er jetzt noch über die gängige Plattform des Tennisclubs in Bad Homburg, die das ja alles dort veranstalten, eben noch Tickets kaufen.
Und der Kollege Andreas Thies von Chip and Charge, der ist vor Ort in dieser Woche, wird euch vielleicht, wenn was Interessantes passiert, was zum Tagesgespräch taucht, auch euch dann hier bei Stand jetzt dann noch aufschlauen.
Ja, und so war es das für heute. Hä? Was meinst du? Morgen kommen wir wieder?
Ja, machen wir, ne?
Ja, denn eines dieser Themen wird ganz sicher dann auch um 7.07 Uhr wieder bei uns behandelt werden können, denn dann sind wir wieder für euch da. In der Zwischenzeit abonniert doch bitte unseren Podcast mit dem Podcatcher eurer Wahl, bewertet uns gerne und hört ansonsten weiter fleißig mein Sportpodcast.de.
Denn hier gibt's Sport für die Ohren rund um die Uhr. Und wenn ihr noch mehr Sport hören wollt, dann hört ihr rein bei Sportradio Deutschland. Entweder im sportradio-deutschland.de Stream auf der Webseite oder mit DAB+. Da gibt's ja bei den Kollegen 24 Stunden Sportradio pro Tag, 7 Tage die Woche. Und alle 15 Minuten gibt es ein Sportnachrichten-Update. Also da seid ihr immer bestens informiert. Und abends gibt's dann auch unter der Woche und am Wochenende selbstverständlich moderierte Sendungen, wo dann das aktuelle Geschehen begleitet wird. Aktuell natürlich auch die Fußball-Europameisterschaft. Also unbedingt bei den Kollegen auch reinhören, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Ansonsten gibt es bei uns natürlich dann alles wirklich Wichtige nochmal komprimiert ab 7.07 Uhr. Andreas hat es eben gesagt. Wir sagen bis morgen früh. Gruß und Kuss von
Andreas Wurm
und Malte Asmus.
Jetzt gehe ich in den Biergarten. Ich muss es ja ausnutzen, wenn ich hier im Süden bin. Ob der schon auf hat? Ich weiß.
Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.